Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Den Predigttext am heutigen Sonntag hören wir aus dem Buch Markus, Kapitel 12, die Verse 28 bis 34. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da sah Jesus, dass er verständig antwortete und sprach zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Soweit der Text. Herr, segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, ein Musikstück oder ein Schlager, auch als Oldie genannt, wenn wir ihn hören, da stellt er mit uns plötzlich eigenartige Dinge an. Wir wissen nicht, warum das so ist, aber es ist halt so. Wir werden plötzlich erfasst von einer unsichtbaren Macht. Wir laufen zum Radio, wir stellen das Radio laut und unser Blick geht sehnsuchtsvoll dann zurück in eine frühere Zeit. Meistens ist es die Jugendzeit und man beginnt sich zu erinnern und zu träumen. Vielleicht war es beim Hören des Liedes die erste Liebe oder ein besonderer Augenblick, welcher unser Innerstes bewegt und berührt hat. Dein ist mein ganzes Herz, ein Klassiker unter den deutschen Schlagern. Ich glaube, in den 80er Jahren wurde der, jeden Tag konnte man den im Radio hören, von Heinz Rudolf Kunze. Dein ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim auf Schmerz. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein, nur mal ein paar Zeilen zu lesen. Egal, wo in Deutschland es gespielt wird, in der Jugenddisco oder am Oldieabend, die Besucher oder wenn wir uns angesprochen fühlen und sind dabei, werden dieses Lied aus voller Kehle natürlich mitsingen. Jeder hat so seine eigenen Favoriten natürlich. Und hier in dem Fall, da werden die Frauen verstohlen zu ihren Männern gucken, ob sie das auch für sie singen würden. Dein ist mein ganzes Herz. Zu wem sagen wir das eigentlich? Zu wem sagen die Menschen das? Am häufigsten sicherlich zum Partner oder zur Partnerin, zumindest in Zeiten der Verliebtheit, später dann vielleicht eher seltener, leider. Oder zu den Kindern, solange diese noch klein, süß und handlich sind. Und viele Menschen sagen das auch und sagen es nicht, aber leben nach diesem Motto auch zu ihrer Arbeit, zum Geld oder zu ihren Süchten. Dein ist mein ganzes Herz, für dich würde ich alles geben, für dich würde ich alles tun. Und wie sieht das bei uns Christen aus? Zu wem sagen das Christen, zu wem sollten wir es eigentlich sagen? Erinnert sei auch an den Spruch aus Matthäus Kapitel 6, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und diese Aussage hat Absolutheitsanspruch, denn wenn man jemand sein ganzes Herz gibt, dann hat man nichts mehr übrig, das man anderen geben könnte, oder? Unser Predigttext heute geht in die Vollen oder es geht ans Eingemachte, wie man heute zu sagen pflegt, um den Kern unserer Gottesbeziehung. Und um welche Gottesbeziehung es hier in dem Text geht, das ist der Kern unseres heutigen Predigttextes aus Markus 12, wobei ich die beiden Kernsätze jetzt nochmals vorlesen möchte. Vers 30, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und dann Vers 31 steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem friedlichen Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. In dem heutigen Text geht es um das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Selten kommt es allerdings im Evangelium vor, dass sich Jesus mit den Schriftgelehrten so einvernehmlich versteht. Meistens geht es da ziemlich hart zur Sache. Im Johannesevangelium, da stehen einige Passagen drin, wo es wirklich sehr hart zur Sache geht. Jesus' Antwort ist ihnen verständlich und niemand wagte mehr zu fragen. Schön wäre es gewesen, wenn es auch sonst so gewesen wäre. Die Liebe als das größte Gebot von allen, diese Botschaft zieht sich durch die Geschichte der Kirche und bleibt trotz aller Widerstände und trotz aller Verletzungen das Wesen, der Kern und das Herzstück des Christentums. Erinnert sei hier an den Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe. Und da heißt es gleich im Vers 1, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Das heißt, ich wäre totes Material. Die Szene spielt in Jerusalem, in das Jesus eingezogen ist, in Jerusalem als dem Ort der Streitigkeiten zwischen den religiösen Richtungen. Ja, Jerusalem stand so in dem Zentrum, im Nadelöhr der Großmächte, Ägypten, Babylonien, später die Perser und so weiter. Das war ein richtiges Nadelöhr und da haben sich natürlich auch alle Richtungen, religiösen Richtungen getroffen und da gab es natürlich immer große Reibereien. Jesus antwortet in Jerusalem auf diese Frage nach dem Zentrum seiner Lehre mit nichts anderem als mit Worten des Alten Testamentes. Kann es einen stärkeren Ausdruck dafür geben, wie sehr die Kirche und das Christentum mit Israel verbunden sind? Und dies sollte uns am heutigen Israel-Sonntag nochmals besonders bewusst werden. Jesus selbst macht deutlich, Judentum und Christentum gehören aufs Engste zusammen. Unser heutiger Gottesdienst mit diesem Predigttext ist gleichsam Symbol für diese innige Beziehung. Dies muss angesichts unserer deutschen Geschichte und angesichts von erstarkenden Antijudaismus und Antisemitismus in Europa und verstärkt auch in Deutschland, den wir in letzter Zeit und auch in den Medien immer wieder erleben, immer wieder betont werden. Wir Christen haben eine gemeinsame Grundlage des Glaubens. Wir haben ein gemeinsames Herkommen und damit auch eine besondere Verantwortung füreinander. Die Geschichte zeigt, dass diese Gemeinsamkeit von Juden und Christen in vielen Jahrhunderten verleugnet wurde, dass Juden auch von Christen bedrängt, dass Christen stumm blieben, als Faschisten Juden millionenfach ermordet haben. So etwas darf sich nie wieder ereignen, auch nicht im Ansatz. Der Blick auf unsere gemeinsame geistliche Grundlage sollte zeigen, dass es trotz vieler Unterschiede des Glaubens doch zentrale Gedanken gibt, die uns miteinander verbinden. Und das wurde damals öffentlich auf dem Marktplatz von Jerusalem verhandelt und hat Eingang in unsere Bibel gefunden. Diese Gemeinsamkeit sollten auch wir öffentlich immer wieder deutlich machen, gerade auch dann, wenn wir das Handeln jüdischer Politiker und Fanatiker kritisieren und am Elend und der Gewalt in den Städten Israels mitleiden. Nun zurück zum Ursprungstext des heutigen Gottesdienstes. Welches ist das höchste Gebot von allen. Will der Schriftgelehrte von Jesus wissen? Es ist eine echte Frage, keine Fangfrage, kein Versuch, Jesus irgendwie aufs Glatteis zu führen. Der Schriftgelehrte hatte dem Streitgespräch, das vorher stattfand, den Jesus mit einer Gruppe Pharisäer und Sadduzäern geführt hatte, zugehört. Und da ging es um richtig komplizierte Fragen. In den vorangegangenen Versen in diesem Kapitel, da heißt es zum Beispiel um die Frage, da geht es um die Frage, ob man dem Kaiser, also dem Repräsentanten der Besatzungsmacht, Steuern zahlen soll. Die Antwort kennen wir von Jesus. So gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Und dann um die Frage, ob es eine Auferstehung gibt und wie man sie sich vorstellen soll. Die Antwort Jesu darauf: Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr irrt sehr. Der Schriftgelehrte hatte aufmerksam zugehört und war von den Antworten Jesus beeindruckt. Daher fragt er ihn, er möchte wirklich wissen, welche Antwort Jesus auf die Frage nach dem höchsten Gebot hat. Wer würde das nicht gerne wissen? Hätte man hier eine überzeugende Antwort, dann fiele die Orientierung im Leben wesentlich leichter. Was ist jetzt das Wichtigste für uns Christen? Können wir uns jeden Tag stellen. Sind es Flüchtlinge? Willkommen heißen, ihnen mit Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft begegnen, Europa schützen und die Werte der Freiheit und der Menschenrechte und der Demokratie, die Erderwärmung stoppen, um den katastrophalen Klimawandel in letzter Minute vielleicht doch noch abzuwenden, oder die eigene Familie schützen und bewahren, damit man wenigstens für das engste Umfeld das Wichtigste getan hat. Das sind alles aktuelle Fragen, die uns jeden Tag auch in den Medien und auch tagsüber begegnen. Alles nicht so einfach, besonders heute, wenn man täglich eben diese Schreckensmeldungen erfährt. Und die Antwort Jesus darauf hieß: Schma Israel. Höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und wer sich ein wenig im 5. Buch Mose auskennt, entdeckt sofort, dass dies die Worte sind, mit denen das höchste jüdische Gebot anfängt. Das Schma Israel, höre Israel. Was Jesus hier sagt, ist ein wörtliches Zitat aus dem 5. Buch Mose, und es zielt in das Herz des Glaubens Israels. Höre. Das Zitat beginnt mit hören. Höre. Darüber ließe sich viel nachdenken. Das erste Wort, das höchste Gebot, heißt nicht Glaube. Es heißt auch nicht du dies oder du das. Es heißt nicht lern erst mal etwas oder was der möglichen Aufforderung mehr wäre. Nein, es heißt höre. Vielleicht gilt das nicht nur für das auf Gott hören. Vielleicht gilt das auch für die Begegnung unter den Menschen selbst. Hör doch mal, was dieser zu sagen hat, wie es ihm geht, was ihm das Herz schwer macht, wovon ihm der Mund übergeht. Hör doch mal, was dir der Flüchtling zu erzählen hat, was er Fürchterliches erlebt hat, woher er kommt, wie er sich nach seiner Heimat sehnt, was er oder sie sich wünscht. Hör doch mal, was dein Kind sagt, dein Mann, deine Frau, deine Freundin, dein Kollege. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht mehr die Kraft haben, zuzuhören, dem anderen mal eine Zeit lang sein Ohr widmen, auch das, was er sagt, mal gespannt anhören. Wir leben nicht mehr in der Zeit, wo wir zuhören können, sondern wir wollen immer gleich alles loswerden, was uns bedrückt, dem anderen. Kaum fängt der andere an, fangen wir unsere Story an zu erzählen. Hör doch mal Israel, hör doch mal zu Israel. Wenn die Bibel von Israel redet, dann meint sie das Volk, die Kinder Israel und selbstverständlich nicht den Staat Israel. Israel ist eigentlich ein theologischer Begriff, kein politischer. Israel ist ein Verheißungsname. Er enthält den Namen Gottes, El, und verbindet die Menschen so ganz eng mit Gott wie eine Legierung. Und wir wissen, Legierungen, die sind schwer wieder zu lösen. Israel als Verheißung deshalb, weil der Name sozusagen ein Versprechen enthält. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ja, Israel, Jakob wurde ja dem Name Israel gegeben von Gott, weil er mit Gott gekämpft hat. Die Geschichte kennen wir ja, wo er auf der Flucht war. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das erste Gebot, eine Begründung der menschlichen Verantwortung. In anderen Worten wiederholt dieser Vers das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieses Gebot begründet die menschliche Verantwortung. Du hast ein klares Gegenüber. Ihr beide habt einen Bund miteinander, habt euch aneinander gebunden, was der eine tut, betrifft den anderen. Verstößt der Mensch gegen die Regeln des Bundes, mordet und stiehlt er, redet er schlecht über einen anderen, dann zieht Gott ihn zur Verantwortung. Muss der Mensch Übles erdulden, dann klagt er Gott an. In vielen Psalmen kann man das hören, eine Flucht aus der Verantwortung wäre es, sich einfach weiter andere Götter zu erfinden. Einer von denen würde den Menschen seine üblen Taten schon durchgehen lassen. Angebote gibt es in unserer heutigen Zeit zuhauf. Ja, da haben wir das Herz, die Seele, das Gemüt, die Kräfte der Liebe. Das Herz ist biblisch der Ort im Menschen. Wenn es einem schlecht geht, wenn es das mit dem Herz schlecht geht, dann ist die Seele auch nicht weit davon entfernt. Oder haben wir eine dunkle Seele oder schmerzt die Seele, dann hat es auch Auswirkungen auf unser Herz. Alles hängt irgendwie damit zusammen. Das Herz ist biblisch der Ort im Menschen, an dem Verstand und Gefühl zusammenkommen. Ein Mensch mit Herz, hören wir oft sagen, das ist ja ein Glücksfall, kann man sagen. Ein Mensch mit Herz, oh. Doch auch alle anderen Sinne sind in uns angesprochen, wenn es um die Liebe geht. Gott lieben, wie geht das? Was heißt das eigentlich? Wir Christen erfahren es im Glauben, dass es um ein Gefühl tiefster Dankbarkeit geht, von der ein Mensch erfüllt ist, der weiß, dass da einer ist, der die ganze Welt erhält und trägt, der auch uns sein ganzes persönliches, unverwechselbares Gesicht gegeben hat. Einer, bei dem der Wert jedes einzelnen Menschen aufgehoben ist. Und Jesus fügt noch einen zweiten wichtigen Punkt hinzu. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jetzt mal ganz ehrlich. Kann man die Nächstenliebe so einer edlen Sache wie der Liebe zu Gott gleichsetzen? Haben wir da schon alle Kräfte verbraucht und jetzt sollen wir noch die gleichen Kräfte unserem Nächsten widmen? Und genau das tut Jesus hier. Er sagt nicht, direkt danach kommt die Liebe zu deinem Nächsten, sondern er sagt, das zweite Gebot ist genauso wichtig wie das erste. Das zeigt doch, wie unglaublich wichtig es ist, Gott ist, wie wir Menschen einander behandeln, wie wir unseren Nächsten lieben können. Nächstenliebe ist ja meistens aktiv. Wenn ich diese Gebote befolgen will, muss ich etwas dafür tun. Denn auch ein Lächeln ist schon eine Form von Aktivität. Und wir wissen, ein Lächeln vom Herzen kommen kann Eisberge zum Schmelzen bringen. Dem anderen helfen, beistehen, ihn unterstützen, all diese Dinge kann ich nur tun, wenn ich aktiv werde. Und ich denke auch, der Rückschluss ist zulässig, wenn ich nicht gar allzu menschlich, wenn ich nie etwas für andere tue, sie mir egal sind, sollte ich meine Liebesbereitschaft mal überdenken. Nächstenliebe kann auch sein, einander aus dem Weg zu gehen. Ja, wenn Kain und Abel sich aus dem Weg gegangen wären, dann wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen. Man erlebt es oft im Alltag, wie man halt sagt, da stimmt vielleicht die Chemie nicht. Das hören wir oft. Und damit nenne ich direkt mal diese Ausnahme. Es gibt ja so Menschen, die kann man partout nicht ausstehen. Das ist halt mal so. Das ist menschlich. Ja. Da fällt es einem schwer, nett freundlich zu sein, geschweige denn sie zu lieben. Und dann sollte man das zum einen mit Jesus besprechen und ihn bitten, es zu ändern. Vor allem aber sollte man einige Dinge zum Beispiel unterlassen, schlecht über sie reden. Das ist eine ganz üble Geschichte, mit dem schlecht über andere reden. In manchen Fällen kann es schon sehr viel Nächstenliebe sein, zum Beispiel ein Gebet ist Nächstenliebe. Wenn ich für andere Menschen im Gebet einstehe, dann praktiziere ich ganz aktiv Nächstenliebe. Ich bringe den anderen vor Jesus, ich stehe vor Jesus für ihn ein, ich bitte für ihn. Das ist mehr, als ich sonst für ihn tun könnte. Natürlich kann ich das nicht für alle Menschen um mich herum, aber warum nicht jede Woche einmal einen Menschen, mindestens einen, aus meiner Umgebung herauspicken und ihn in mein Gebet einschließen. Jeden Tag, regelmäßig, vielleicht sogar gerade für die Menschen, bei denen uns das mit der Nächstenliebe ein bisschen schwerfällt. Ich glaube, das würde uns verändern und ich bin mir auch sicher, dass es uns verändert. Und ganz nebenbei auch noch den anderen, für den man betet. Das ist praktizierte Nächstenliebe. Aber was ist, wenn ich einem Menschen in meiner Umgebung nicht vergeben kann, geschweige denn lieben, wenn mir so viele Dinge angetan wurden, dass ich einfach nicht lieben kann, so sehr ich mich auch anstrenge und es vielleicht auch gar nicht will, obwohl ich den Befehl Jesus verstanden habe. Denn ich glaube, dass es Dinge gibt, die das menschliche Vergebungs- oder gar Liebesvermögen übersteigen. Da sind wir manchmal viel zu schwach dazu. Und Jesus weiß das, er weiß, dass es Dinge gibt, dass unser Vermögen überschreitet und ihm nur möglich ist. Und hier gibt es einen Helfer. Sagt das Jesus, bringt ihm euren Frust und bittet ihn darum, die Situation in seine Hand zu nehmen, euch zu verändern, den anderen zu verändern. Euren Schmerz und eure Last zu nehmen, dann habt ihr in seinen Augen getan, was ihr konntet. Und jetzt ist Jesus am Zug. Er wartet ja darauf. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus hält die Hand auf. Wir können jederzeit zu ihm kommen. Dein ist mein ganzes Herz. Ein nettes Lied. Schnell dahergesungen, aber ganz schön herausfordernd, wenn man das zu Gott sagt. Mein ist dein ganzes Herz. Das heißt, es gehört Jesus und keinem sonst. Auch nicht mir selbst. Ich denke, an diese Sache werden wir zu knabbern haben, bis der Herr wiederkommt. Aber ich wünsche uns, dass wir die Liebe zu Jesus, zu Gott und zu unserem Nächsten neu in unserem Leben entdecken. Ich glaube, wenn wir Gott lieben mit allem, was wir haben und sind, wird das unser Leben umkrempeln und auch verändern. Und wenn wir unseren Nächsten lieben, wird das sein Leben umkrempeln. Und auf diese Weise entsteht ein neuer Sinn. Und er gibt uns auch eine Antwort auf den Sinn des Lebens. Gottes Liebe und Menschenliebe gehören zusammen, wie die Legierung, wie ich vorhin gesagt habe. Und sind der Kern und das Höchste der Gebote. Dein ist mein ganzes Herz. Amen.